Nun, was sind die Herausforderungen, die sich Kirche stellen muss, wenn wir uns anschauen, welche Angebote es da draußen noch so gibt? Zunächst bietet sich da draußen eine große Vielfalt an Religionen, Überzeugungen, Weltansichten, Lebensphilosophien. Und damit meine ich nicht nur diese großen, also großen bekannten Weltreligionen, sondern ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber einem begegnen ja immer wieder so Aussagen wie, ja, ich glaube schon, dass es was Größeres gibt als uns. Oder ich höre jetzt immer wieder, was auch gerade total, ich sag immer innen ist, ne? Meditieren. Die Leute versuchen irgendwie, ja, diese innere Mitte zu finden, innere Ausgeglichenheit zu finden und bedienen sich teilweise da auch an, ja, Ausschnitten von Religionen. Und ja, ich habe dann immer das, man hat dann das Gefühl, okay, ja, irgendwie ist jeder auf der Suche. Jeder möchte irgendwie den Sinn des Lebens finden, innere Ausgeglichenheit finden. Und damit will ich nicht sagen, dass das alles schlecht ist, was die Leute so sagen, machen, glauben. Ich will damit sagen, dass das alles da ist. Und wir leider teilweise auch feststellen müssen, dass die guten alten christlichen Werte mittlerweile vielleicht durch andere ersetzt wurden oder nicht mehr so präsent sind in unserem Alltag, wie wir uns das ja manchmal wünschen oder immer noch glauben, dass es so ist. Tilman hat es schon angesprochen, im Rahmen meines Studiums habe ich viel mit dem Thema Globalisierung zu tun. Grenzen weichen auf und Lebensbereiche, also alle Lebensbereiche sind eigentlich davon betroffen. Das ist nicht nur auf politischer Ebene so, das hat mit Bildung zu tun, mit Sicherheit zu tun. Wir haben es jetzt erlebt, ein Virus hat es sehr leicht, um die ganze Welt zu wandern, weil wir eben ja so unglaublich vernetzt sind. Damit einhergeht auch, dass der Dialog zwischen ja allen Religionen nötig geworden ist, weil sie eben eng an eng beieinander leben. Und wenn wir uns die Geschichte der Christen anschauen und auf die Anfänge zurückblicken, dann wird uns auffallen, dass das gar nicht so seltsam ist oder gar nichts Fremdartiges ist. Zum Beispiel in den Briefen, die Paulus an die ersten Gemeinden geschrieben hat, lesen wir immer wieder davon, dass es an den Orten, wo die Gemeinden waren, große Herausforderungen gab, sie in einer multireligiösen oder vielleicht sogar feindlichen Umgebung ansässig waren und wie schwer es für sie war, die gute Nachricht überhaupt unter die Leute zu bringen. Das war so ja gut in den ersten 300 Jahren der Christenheit eine völlig ja, normale Herausforderung. Und wenn wir uns andere Regionen auf der Welt anschauen, dann sehen wir, dass es dort ja nie anders gewesen ist. Stellt sich die Frage, wie können wir Jesus bei diesem großen und diversen Angebot glaubwürdig vertreten? Wir sollen ihn repräsentieren. Und wie machen wir das, damit er dagegen Bestand hat? Wenn ich Jesus in der heutigen Welt glaubwürdig vertreten, repräsentieren will, dann muss ich mir zunächst vor Augen führen, wer er war bzw. wer er ist. Ich muss den Mut haben, daran zu glauben, dass er wirklich der ist, für den er sich ausgegeben hat. Jesus trat als einziger Sohn Gottes auf und durchkreuzte alle Erwartungen, die man damals an den Messias hatte. Es geht um alles oder nichts. Christus ist entweder der Herr über alles oder über nichts und niemanden. Was glaubst du? Es gibt einige Bibelstellen, die ganz klar beschreiben, wer Jesus ist und da auch keinen Raum für jegliche Spekulation lassen. Johannes 14 ist zum Beispiel so ein Kapitel, wo ja eigentlich nochmal gut zusammengefasst ist, was der Plan, Gottes Plan mit Jesus ist und war und ja, wie er diesen Plan durch Jesus erfüllt hat. Ihr könnt gerne vielleicht heute Nachmittag oder so das ganze Kapitel nochmal lesen. Ich möchte nur zwei Verse daraus hervorheben, und zwar die Verse 6 und 7. Da sagt Jesus, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Zum Vater kommt man nur durch mich. Klarer und eindeutiger kann es Jesus wohl nicht formulieren. Eine andere Stelle, die finden wir in Apostelgeschichte 4. Da sagt Petrus in Vers 12, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Wir können nur durch Jesus gerettet werden. Es gibt keine Alternative. Tilman hat das Schriftwort gelesen und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ihr habt vermutlich mitgelesen. Und als ich das in Vorbereitung gelesen habe, dachte ich einfach nur, wow. Es war irgendwie, ja, husch, es ist so über mich weggeflogen und es bleibt irgendwie kurz die Luft weg, weil diese Worte so kraftvoll sind. Ich habe nochmal hier einen kleinen Auszug, die Verse 19 und 20. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, also Jesus, zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Ich denke, dass diese Verse sehr gut deutlich machen, was Jesus von allen anderen Göttern und Lebensphilosophien unterscheidet. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat so Frieden mit Gott geschaffen. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Und an diesem Kreuz scheiden sich die Geister. Für den einen ist Jesu Tod am Kreuz glaubhaft, für den anderen absolut unmöglich. Das bleibt uns nicht erspart, dass da ja diese gewisse Spannung ist, die wir aushalten müssen, wenn wir glaubhaft vertreten wollen und repräsentieren möchten, wer Jesus gewesen ist, dann sollten wir in jeder Situation, auch in diesen unangenehmen, in jeder Begegnung frei heraus sagen können, Jesus ist Herr und er ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. So ist es nun mal. Allerdings macht sich der Wert unserer Aussage nicht nur an den Worten selbst fest, sondern auch an den Taten, also praktische Nächstenliebe, die aus diesen Worten folgen sollten, unseren Mitmenschen gegenüber. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt, wie wir es schaffen können, Jesus glaubwürdig zu verkörpern. Diese Überzeugung, Jesus ist Herr über alles, hat nur eine Chance auf Glaubwürdigkeit, wenn wir sie in Demut und Respekt gegenüber dem anderen vertreten. Und Petrus gibt uns sogar eine Anleitung dazu. 1. Petrus 3, 15 und 16. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit gebotenem Respekt. Immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Jesus selbst hat nie damit angegeben, dass er Gottes Sohn ist. Als das Thema mit ihm für ihn mit 12 Jahren aufkam, behandelte er es, ja, man könnte fast sagen, nüchtern, sachlich. Tilman hat diese Story letzte Woche schon aufgegriffen. Die Eltern des 12-jährigen Jesus suchen ihn. Er ist verschwunden. Und sie finden ihn nach einiger Zeit im Tempel und sind empört darüber, dass er einfach ja, abgehauen ist. Und für Jesus war es aber völlig klar, dass er in den Tempel gehört, in das Haus seines Vaters. Jesus war nicht glaubwürdig, weil er seinen Namen oder seine Identität so energisch verteidigte. Es war eher ja, eine selbstbewusste Ruhe, die ihm Autorität verlieh und überzeugend war. Er ist Gott, weil er es ist. Und ja, wenn wir den Worten von Petrus folgen, dann sollten wir aus diesem Wissen, aus diesem Glauben, aus dieser Erkenntnis ja keine Keule basteln und die irgendwie anderen über den Kopf ziehen, sondern Petrus beschreibt in den Versen sehr gut, wie wir damit umgehen sollen. Wir sollen klar und ehrlich sein, wenn jemand fragt, was wir glauben und wenn es um Jesus geht. Aber wir sollen auch in Demut und Respekt unserem Gegenüber handeln. Und nicht nur unsere Worte sollen ein Zeugnis dafür sein, sondern auch die Umsetzung in Taten. Es geht nicht darum, dass wir das, was andere glauben oder praktizieren, schlecht machen, sondern es geht darum, Jesus emporzuheben und darüber zu stellen. Was mich auch jetzt zum dritten Punkt bringt, wie wir Jesus glaubwürdig repräsentieren können. Jesus wird glaubwürdig, beziehungsweise heben wir ihn empor, wenn wir ihn selbst zu Wort kommen lassen. Was hat Jesus bewegt, als er unter uns Menschen gelebt hat? Was war ihm wichtig und wie ist er mit den Menschen umgegangen, denen er begegnet ist? Besonders in öffentlichen Diskussionen finde ich, oder das ist mein Eindruck, habe ich oft das Gefühl, dass Jesus oder Kirche so auf bestimmte Themen reduziert wird. Also wenn man Leute anspricht auf Jesus oder auf die Kirche, dann wird ja oft abgewunken und gesagt, nee, die sind gegen das und das. Jesus möchte, dass wir das und das nicht machen, damit will ich nichts zu tun haben. Und ja, irgendwie wird Jesus, die Kirche, werden auf diese Themen reduziert und ihm da so eine ganz klare Meinung irgendwie zugeteilt. Und Christen werden dann so in eine Situation gebracht, wo sie ja das Gefühl haben, sie müssten jetzt ihren Glauben verteidigen und sie nehmen so eine defensive Haltung ein. Klassische Themen, die da immer so aufkommen, sind Sexualität, Ehe, moralisches Verhalten und so weiter. Und sicher sind das wichtige Themen, die ja wichtig in unserem aller Leben sind. Aber ich habe manchmal den Eindruck, sie nehmen im Hinblick auf Jesus viel zu viel Raum ein. Und irgendwie vermittelt es den Eindruck, Jesus hat viel zu diesen Themen gesagt oder hat dazu viel zu sagen. Und er hat eigentlich nur über Themen wie Sexualität, Abtreibung, Scheidung, Glücksspiel, was auch immer gesprochen. Und wenn wir uns das anschauen, was so über Jesu Leben in der Bibel niedergeschrieben wurde, hat er erstaunlich wenig zu diesen Themen gesagt. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, diese Themen werden zu so einem christlichen Programm. Doch wenn wir Jesus selber sprechen lassen würden, würde er seine Glaubwürdigkeit an ganz anderen Punkten festmachen. Worüber er eigentlich reden wollte, hat er ganz klar und deutlich formuliert. Freiheit für Gefangene, Sehvermögen für Blinde, Befreiung für Unterdrückte. In Lukas 4, Vers 18 sagt er selbst, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Jesus war gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und diese gute Botschaft unter die Leute zu bringen. Er war gekommen, um Menschen Mitgefühl zu zeigen und ihnen ein ewiges Zuhause zu geben. In Matthäus 23 findet Jesus noch etwas deutlichere Worte, sage ich jetzt mal. Da sagt er in Vers 23, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Wenn wir Jesus selbst zu Wort kommen lassen würden, dann wären die dringendsten Anliegen nicht, dass wir den Menschen sagen, welche Regeln sie zu befolgen haben oder welches Verhalten moralisch korrekt ist. Jesus fordert uns auf, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu zeigen. Wir sollten uns wieder mehr darauf besinnen, Jesus selbst zu Wort kommen zu lassen. Wir sollten uns aus diesem christlichen Programm befreien, daraus ausbrechen und den Menschen das zeigen, was Jesus wirklich für sie bereithält. Lass Jesus wieder mehr zu Wort kommen in deinem Leben. Dann wird er dir zeigen, was die Dinge sind, die ihm wirklich wichtig sind. Und du kannst es weitergeben durch Worte, aber besonders auch durch Taten. Je besser du Jesus kennst, desto mehr wirst du lernen, was ihn einzigartig macht und wie du ihn verkörpern kannst, glaubwürdig verkörpern kannst. Jesus wird dann glaubwürdig, wenn wir es schaffen, überzeugend darzustellen, was ihn einzigartig macht, was ihn von allen anderen Göttern unterscheidet. An dieser Stelle möchte ich gerne zwei Geschichten oder zwei Momente aus meinem Leben mit euch teilen, wo mir mehr oder weniger plötzlich bewusst geworden ist, wie einzigartig Jesus ist. Wenn wir in die Bibel schauen und uns Begegnungen anschauen zwischen Jesus und einzelnen Personen, dann sehen wir, dass Jesus jedem Menschen ganz persönlich, individuell begegnet, in den Lebensumständen, in denen sie sich gerade befinden. Da gibt es zum Beispiel die Frau am Brunnen in Johannes 4 oder die Begebenheit mit der Ehebrecherin in Johannes 8. Alles Geschichten, die ich euch ans Herz lege, sie zu lesen. Weil dort sehr deutlich wird, dass Jesus die Menschen wirklich sieht und ihre Geschichte kennt. Es gibt verschiedene Situationen und er geht zu diesen Menschen hin und spricht ihnen Vergebung aus, dem Gelähmten, den Ehebrechern, den Fremden, sogar den verurteilten Straftätern. Er nahm sich die Freiheit heraus, zu vergeben. Und das tat er nicht aus einer Überlegenheit heraus oder irgendwie unüberlegt. Wenn Jesus Menschen begegnete und, wie gesagt, es gibt einige Geschichten davon, dann war das sehr individuell auf die Person zugeschnitten. Und den Menschen wurde dann in diesen Gesprächen klar, Moment mal, hier geht es ja wirklich um mich. Jesus kennt dich und sieht dich. Ich habe letztes Jahr, die Zeiten verschwimmen so ein bisschen, ne? Ich glaube, ihr merkt es selber in den letzten anderthalb Jahren. Ich habe im letzten Jahr ein Buch gelesen, das heißt Exit Racism. Kann ich euch empfehlen, das ist ein sehr gutes Buch. Und es geht eben in diesem Buch um Diskriminierung und Rassismus in der heutigen Gesellschaft. Und in einem Kapitel hat die Autorin davon geschrieben, wie wir Menschen begegnen sollten, die aufgrund von bestimmten Merkmalen oder ihrer Herkunft oder was auch immer diskriminiert werden. Und vermutlich ist euch das auch schon öfter begegnet, beziehungsweise habt ihr es wahrscheinlich auch schon selbst gesagt, ich habe es früher auch gesagt. In dem Zusammenhang sagt man dann gerne, mir ist es total egal, wie jemand aussieht und wo er herkommt. Für mich sind alle Menschen gleich, ich mache da keinen Unterschied, ich und behandle jeden gleich. Was leider vermutlich nicht ganz stimmt, wenn wir ehrlich zu uns sind. Und in dem Moment hört sich das auch richtig an und ich verstehe auch, weil ich es ja selber auch so gesagt habe, was die Intention dahinter ist und was damit gemeint ist. Das war für mich ein Augenöffner, weil die Autorin von dem Buch dann geschrieben hat, es wäre besser zu sagen, mir ist nicht egal, wo du herkommst. Und mir ist auch nicht egal, dass du in bestimmten Situationen schlechter oder anders behandelt wirst aufgrund deiner Herkunft oder deiner Geschichte. Ich erkenne an, dass du in bestimmten Situationen es schwerer für dich ist als für andere und ich will dich unterstützen und versuchen, dir zu helfen. Als ich das gelesen habe, musste ich sofort an Jesus denken, weil ich dachte, so sprechen wir auch oft über Jesus. Für Jesus sind alle gleich, Jesus macht keine Unterschiede, Jesus liebt alle gleich und ihr wisst, was ich meine. Und auch hier weiß ich, was damit gemeint ist. Das ist ja auch nicht ganz falsch, das zu sagen. Aber ich denke, auch hier ist es so, Jesus ist es nicht egal, wer du bist. Und ihm ist es nicht egal, wo du herkommst. Ihm ist es nicht egal, was du bisher gemacht hast, was du bisher erlebt hast. Und Jesus macht Unterschiede, indem wir uns jedem Einzelnen begegnet. Jesus will eine persönliche Beziehung mit dir und er will dich in deinen ganz persönlichen Herausforderungen unterstützen. Und hier kommt noch ein, ja, ich sage jetzt mal ein kleines Schmankerl dazu. Was ich einzigartig oder nicht nur finde, es ist auch so, du kannst mit ihm sprechen. Jesus ist so ein nahbarer Gott, dass du mit deinen eigenen Worten zu ihm kommen kannst und mit ihm kommunizieren kannst, dass du mit ihm in einen Austausch treten kannst. Und da kommt ein Prozess in Gang. Es entsteht eine lebendige Beziehung und du wirst ja immer mehr verstehen, wie Jesus wirklich ist und wie er dich wirklich sieht. Und das bringt mich auch zu dem zweiten Punkt, der Jesus für mich einzigartig macht. Und das passt auch ein bisschen zu dem ersten Punkt, also es geht eigentlich ineinander über. Jesus begegnet uns ja, in unseren dunkelsten Momenten, in unseren größten Herausforderungen. Ich war vor 7 Jahren, da gibt es jetzt Fotos zu, ich war vor 7 Jahren auf einer Reise in Indien, also es ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Und, es funktioniert. Da sieht man einen kleinen Teil, im Hintergrund bin ich und auch Miri, die freut sich sicherlich, dass ich jetzt das Foto hier zeige. Wir waren mit einer kleinen Gruppe in Indien und durften dort vom Kinderhilfswerk Global Care einige Projekte besuchen, zum Beispiel Kinderheime, aber auch viele Gemeinden, Patenkinder besuchen und ja, einfach schauen, wie es denen geht und wie die Projekte dort laufen. Und am ersten Tag haben uns zwei Männer besucht, die sehen wir auf dem nächsten Bild, genau. Auf der linken Seite, das ist Purba. Und Purba hat uns seine Lebensgeschichte erzählt. Er ist als kleiner Junge mit 5 Jahren in ein buddhistisches Kloster abgegeben worden. Das ist ja Teil der indischen Kultur, dass der älteste Sohn dem Kloster geopfert wird und die Kinder dann bei den Mönchen aufwachsen. Und ich kann es jetzt nicht alles wiedergeben, was er uns erzählt hat, aber er hat wirklich schreckliche Dinge dort erlebt. Es ist zum Beispiel so, dass die Kinder alleine im Wald ausgesetzt werden und dann mit Hilfe der Götter überleben müssen, so solche Dinge. Als er 17 Jahre alt war, sind seine Eltern zum Glauben gekommen. Und ja, aus diesem Grund haben die Eltern ihn dann auch aus dem Kloster wieder rausgeholt. Und auch er ist dann gläubig geworden. Und es war für ihn ja eine wahre Befreiung. Der rechte Herr, da habe ich mir leider den Namen nicht aufgeschrieben, deswegen weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Aber das war ein Pastor aus einem Nachbarort. Und er war da, um uns ein bisschen was über die Kultur zu erzählen, die wir dort vor Ort erleben. Wir waren so im Norden Indiens, also am Himalaya-Gebirge, hatten immer eine sehr schöne Aussicht. Und die größte Religion in Indien ist der Hinduismus, aber dort im Norden hat auch der Buddhismus einen sehr großen Einfluss, weil eben Bhutan zum Beispiel sehr nah dort ist und die eben den Buddhismus eher verfolgen. Und der Hinduismus ist eine sehr komplexe Religion, sage ich jetzt mal. Das hat er auch selbst so beschrieben, dass diese Religion wohl nie irgendjemand ganz verstehen wird. Es gibt über 3000 Götter, die alle für etwas anderes stehen und für etwas anderes angebetet werden können. Grundsätzlich glauben die Leute, dass man gutes Karma anhäufen muss, um es irgendwann in den Himmel zu schaffen. Auf dem nächsten Bild sehen wir sogenannte Gebetsmühlen. Die sieht man dort überall am Wegesrand stehen. Und die Idee dahinter ist, also auf diesen Gebetsmühlen sind Gebete aufgeschrieben oder auch so Mantras. Und wenn man die dreht oder in Bewegung hält, dann werden diese Gebete kommen in Bewegung und dann werden sie in den Himmel getragen, so ungefähr. Auch dadurch versucht man eben, gutes Karma anzuhäufen. Auf dem nächsten Bild sehen wir Gebetsflaggen. Auch die sieht man überall. Das sind so bunte Flaggen, die werden in einer bestimmten Reihenfolge aufgehängt, die Farben. Und jede Farbe steht für etwas anderes. Und auch hier ist es so, dass dort Gebete auf diesen Flaggen draufstehen, die dann durch den Wind, durch die Bewegung in den Himmel getragen werden sollen. Also die Menschen dort nutzen viele, viele Wege, um gutes Karma anzuhäufen. Sie glauben auch daran, dass dass es einen Kreislauf gibt von ewiger Wiederkehr. Also wir würden es vielleicht Wiedergeburt nennen, ne? Reinkarnation. Also je nachdem, wie viel gutes Karma du in deinem Leben angehäuft hast oder auch schlechtes Karma, wirst du in einem besseren oder in einem schlechteren Leben wiedergeboren. Und wann und ob du jemals aus diesem Kreislauf erlöst wirst, weißt du nicht. Das heißt, du weißt nicht, ob du es jemals in den Himmel schaffen wirst. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schrecklich, es ist aber doch sehr schrecklich, weil die Menschen sehr darunter leiden. Es ist ein Leben, das von Angst und Druck bestimmt wird. Die Menschen geben alles, was sie haben, dafür, dass sie möglichst es in ein besseres Leben schaffen. Das heißt, ihr ganzes Geld, ihr ganzes Hab und Gut, auch ihr Essen. Also in manchen Familien ist es so, dass eher die Tiere auf der Straße gefüttert werden als die Kinder zu Hause. Und auf dieser Reise habe ich zum ersten Mal verstanden, was es heißt, dass Jesus der Erlöser ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal über diesen Begriff Gedanken gemacht habt. Aber immer wieder, wenn ich dort mit Menschen gesprochen habe oder Menschen uns ihre Geschichte erzählt haben, dann haben sie davon erzählt, dass Jesus sie erlöst hat. Von diesem ewigen Kreislauf, von der ewigen Angst, es nie zu schaffen. Das macht Jesus für mich einzigartig. Jesus möchte dir ganz persönlich begegnen und du wirst immer wieder neue Facetten an ihm entdecken. Ich finde es echt sehr beeindruckend, das hatte Tilman letzte Woche auch gesagt, dass Jesus sozusagen kulturübergreifend funktioniert. Er hat für jeden von uns die gute Botschaft. Und das ist egal, wo wir herkommen. Er möchte jedem von uns individuell begegnen. Das waren jetzt nur zwei Erlebnisse. Ich könnte noch einige mehr aufzählen. Er hat die gute Botschaft für uns und das gilt für uns alle. Jedoch bringt er sie jedem individuell und hat so auch für jeden Menschen eine individuelle, ganz eigene Bedeutung. Wie wir feststellen konnten, oder ich hoffe, ich konnte es durch diese Predigt belegen, Jesus ist besonders. Er ist einzigartig. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Der einzige Weg, der in die Freiheit führt. Ich möchte dich dazu ermutigen, Jesus in deinem Leben wieder mehr emporzuheben, indem du ihn selbst zu Wort kommen lässt. Dann wirst du selbst hautnah Momente erleben, die dir zeigen, wie einzigartig dieser Jesus ist. Wir singen jetzt gleich das Lied, Was für ein Mensch, oder es heißt auch Jesus, Erlöser der Welt. Und ich finde, dass dieses Lied sehr gut beschreibt, warum Jesus besonders ist und nicht ein Gott unter vielen. Abschließen möchte ich nochmal mit den Versen vom Anfang aus Kolosser 1. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, Jesus, zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Amen.